Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech- und Finanzpodcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist, Laura. Wir haben heute eine wirklich spannende Liste an Themen auf dem Tisch, von Rüstungsgütern über digitale Revolutionen in Afrika bis hin zu Sammelkarten und Industriekonzernen. Das klingt im ersten Moment wie ein bunter Mix, aber wenn man genauer hinsieht, geht es eigentlich um eines: strategische Neuausrichtungen in einer sehr volatilen Welt.
Hallo Tim, ja, das ist eine perfekte Beschreibung. Es ist faszinierend zu sehen, wie Unternehmen, die wir eigentlich ganz anders im Kopf haben, plötzlich komplett neue Wege gehen, um profitabel zu bleiben oder sogar massiv zu wachsen. Ich glaube, wir sollten direkt mit einem echten Schwergewicht einsteigen, das gerade eine ziemlich radikale Wendung vollzieht: General Motors. Wir kennen GM natürlich als einen der größten Autobauer der Welt, aber da passiert gerade etwas, das man in der Finanzwelt einen strategischen Pivot nennt.
Ein Pivot für alle unsere Zuhörer, die nicht täglich Börsenberichte lesen. Das ist im Grunde nichts anderes als eine strategische Richtungsänderung. Man merkt, dass der aktuelle Weg vielleicht zu steinig ist oder nicht schnell genug zum Ziel führt, und schwenkt dann auf ein neues Geschäftsmodell um. Und bei General Motors scheint dieser Schwenk weg von den Elektroautos hin zur Rüstungstechnik zu gehen, richtig?
Ganz genau. GM hatte ja extrem große Ambitionen im Bereich der Elektrofahrzeuge, also den sogenannten EVs. Aber die Realität hat sie eingeholt. Die Nachfrage ist gesunken und die Kosten für die Entwicklung waren einfach enorm hoch. Deshalb haben sie ihre Ziele dort zurückgefahren. Stattdessen gibt es jetzt GM Defense. Das ist nicht mehr nur ein kleines Nebenprojekt, sondern mittlerweile ein strategischer Pfeiler des gesamten Konzerns. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Für dieses Jahr wird in dieser Einheit ein Umsatz von fast 700 Millionen Dollar erwartet.
700 Millionen Dollar, das ist ja eine gewaltige Summe für einen Bereich, den viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber wenn man sich die aktuelle Weltlage ansieht, geopolitische Instabilitäten und so weiter, ergibt das eigentlich total Sinn, oder? Nationale Armeen müssen ihre Logistik modernisieren. Wie macht GM das denn konkret? Bauen die jetzt plötzlich Kampfjets?
Nein, genau das ist der Clou. Sie machen das clever und nutzen ihre bestehende Stärke. GM kann Pickups und SUVs in riesigen Mengen produzieren, also Massenproduktion auf höchstem Niveau. Diese Expertise nutzen sie nun, um diese Fahrzeuge für militärische Zwecke zu skalieren. Ein riesiger Vorteil dabei sind die sogenannten Produktionssynergien. Das bedeutet einfach gesagt, dass sie bestehende Plattformen aus dem zivilen Bereich nehmen und diese anpassen. Dadurch sinken die Entwicklungskosten für die Militärfahrzeuge drastischer, weil man das Rad nicht komplett neu erfinden muss.
Ah, also quasi der zivile Pickup wird zum robusten Militärfahrzeug. Das ist effizient. Und ich habe gelesen, dass sie auch mit Lockheed Martin zusammenarbeiten, um die industrielle Verteidigungsbasis zu stärken. Damit integriert sich GM also tief in das Ökosystem der Rüstungsindustrie. Aber lass uns mal die Investorenbrille aufsetzen. Warum ist das für einen Aktionär eigentlich attraktiv?
Hier geht es vor allem um die Diversifizierung des Risikos. Wenn der zivile Automobilmarkt stagniert oder wenn zum Beispiel Handelszölle wie man sie etwa durch eine Trump-Administration erwarten könnte, den Markt belasten, dann hat GM mit der Verteidigungssparte ein stabiles Gegengewicht. Diese Sparte bietet einen staatlich finanzierten Cashflow, also einen stetigen Geldfluss aus Regierungsaufträgen. GM ist damit nicht mehr nur ein klassischer Autobauer, sondern eine Art Hybrid aus Mobilitätskonzern und Verteidigungskontraktor.
Das klingt nach einer sehr soliden Absicherung. Aber wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Was sind die Risiken bei dieser Wette? Ich meine, wenn man sich so stark auf staatliche Aufträge verlässt, wird man doch extrem abhängig von der Politik, oder?
Absolut. Das ist einer der Hauptrisikofaktoren, die politische Volatilität. Wenn sich die US-Verteidigungspolitik ändert, könnten Budgetkürzungen folgen und das würde GM direkt treffen. Dann gibt es noch das Thema Handelskriege. Zölle auf Stahl und Aluminium könnten die Produktionskosten für alle Fahrzeuge erhöhen, egal ob zivil oder militärisch. Und ganz wichtig, das Elektroauto-Restrisiko bleibt bestehen. Wenn die Konkurrenz im EV-Bereich plötzlich einen massiven Durchbruch erzielt, könnte der jetzige Rückzug von GM rückblickend als strategischer Fehler gewertet werden.
Ein klassisches Abwägen zwischen Sicherheit heute und möglichem Wachstum morgen. Aber lass uns mal den Blick weiten und den Kontinent wechseln. Wir verlassen die USA und schauen in eine Region, die oft unterschätzt wird, Afrika. In unseren Unterlagen wird es als der schlafende Riese der Digitalisierung bezeichnet. Das klingt fast schon poetisch, aber was steckt finanziell dahinter?
Es ist tatsächlich extrem spannend, Tim. Während unsere Märkte im Westen oft gesättigt sind, also fast jeder ein Smartphone hat und ein Bankkonto besitzt, beginnt in Afrika gerade ein völlig neues Kapitel. Wir sehen dort eine Kombination aus einem enormen Bevölkerungswachstum und einer rasanten Digitalisierung. Das erinnert viele Analysten an die frühen Tage der Internetadoption in Asien. Es gibt dort einen Effekt, den man Leapfrogging nennt, und das ist ein Begriff, den wir unbedingt erklären müssen.
Leapfrogging, das klingt nach einem Sprungwettbewerb. Was genau ist damit gemeint? Springen Sie über bestimmte Technologien hinweg?
Exakt. Leapfrogging bedeutet wörtlich überspringen. Afrika überspringt veraltete Technologien einfach komplett. Ein klassisches Beispiel sind Festnetztelefone. Viele Regionen hatten nie eine flächendeckende Telefonleitung in den Häusern, sondern sind direkt zu Mobiltelefonen gesprungen. Das Gleiche passiert gerade beim Banking. Statt mühsam Filialnetze mit Bankgebäuden auszubauen, springt man direkt zu Mobile-First-Lösungen. Wird Finanzdienstleistungen, E-Commerce und digitale Bildung werden so zum Haupttreiber. So.
Also nutzt man das Smartphone quasi als Bankfiliale, als Schule und als Marktplatz in einem. Das ist ja nicht nur ein Komfortgewinn, sondern für viele Menschen die einzige Möglichkeit, überhaupt Zugang zu Basisdiensten wie Gesundheit oder Banking zu bekommen. Wenn eine so junge Bevölkerung plötzlich Zugang zu globalen Märkten erhält, entsteht ja eine völlig neue Konsumklasse, oder?
Genau das ist der Punkt. Afrika hat die jüngste Bevölkerung der Welt. Das garantiert uns über die nächsten Jahrzehnte eine steigende Anzahl an Erwerbstätigen und Konsumenten. Für Investoren bedeutet das, wer jetzt in Unternehmen investiert, die diese digitale Infrastruktur bereitstellen oder darauf aufbauen, insbesondere Fintechs in Ländern wie Nigeria und Kenia, positioniert sich für den nächsten großen globalen Wachstumszyklus. Zudem gibt es oft kaum Wettbewerb durch etablierte Global Player, was First Movern sehr hohe Margen ermöglichen kann.
Das klingt im ersten Moment nach einer Goldgräbe, aber ich bin skeptisch. Afrika ist ja leider auch oft für politische Unruhen bekannt. Wo liegen hier die Fallstricke für jemanden, der sein Geld dort investieren möchte? Es kann doch nicht alles so reibungslos laufen.
Da hast du vollkommen recht. Die Risiken sind substanziell. Erstens gibt es massive Währungsrisiken. Lokale Währungen können sehr volatil sein, das heißt, sie schwanken stark im Wert. Wenn die lokale Währung gegenüber dem Dollar oder Euro abstürzt, kann dass die Gewinne in der Heimatwährung schnell zunichte machen. Zweitens ist da die politische Instabilität. Regierungswechsel oder plötzliche regulatorische Änderungen, besonders in Schlüsselmärkten wie Nigeria, sind ein ständiges Risiko.
Und was ist mit der Hardware? Ein digitales Ökosystem braucht ja Strom und Internet, auch wenn man mobile first arbeitet.
Ganz wichtiger Punkt. Die Infrastrukturdefizite sind real. Trotz des Booms bei den mobilen Diensten fehlen oft stabile Stromnetze. Das bremst die physische Expansion von Tech-Unternehmen natürlich massiv aus. Es ist also ein langfristiges Investment, das zwar durch demografische Gesetzmäßigkeiten gestützt wird, aber kurzfristig sehr wackelig sein kann. Aber weißt du, Tim, was ich an diesem Thema am faszinierendsten finde? Dass wir von der ganz großen Makroebene, also Kontinenten und Staaten, plötzlich zu etwas völlig anderem springen können, das aber eine ähnlich starke Dynamik hat, Sammelobjekte.
Oh, jetzt kommen wir zu Hasbro. Ich musste lachen, als ich die Analyse gelesen habe. Wer hätte gedacht, dass ein Spielzeugkonzern gerade eine Renaissance erlebt, weil Menschen erwachsenen Sammlern nachgehen? Hier geht es primär um Magic the Gathering, richtig?
Ja, genau. Hasbro erlebt eine überraschende Dynamik und das fast ausschließlich durch dieses eine Franchise. Stell dir vor, in einem einzigen Quartal wurde mit Magic the Gathering ein Umsatz von über 500 Millionen Dollar erzielt. Das ist ein Wachstum von etwa 30%. Das Geschäftsmodell hinter Collectibles, also Sammelobjekten, ist für ein Unternehmen extrem attraktiv, weil es zwei Dinge kombiniert. Hohe Gewinnmargen und eine unglaublich starke Kundenbindung.
Ich glaube, wir müssen hier kurz erklären, warum Sammelkarten lukrativer sind als zum Beispiel ein plastikbasiertes Spielzeugauto. Warum ist die Marge hier so viel höher?
Es ist eigentlich simpel. Im Vergleich zu einem komplexen Plastikspielzeug, das eine aufwendige Produktion und Logistik erfordert, sind Karten in der Herstellung relativ günstig. Der Wert entsteht aber durch die Seltenheit und den Sammlerwert. Und hier gibt es ein sehr interessantes Konsumverhalten. Während Kunden mit niedrigem Einkommen momentan eher zurückhaltend sind, steigern sogenannte High-Net-Worth-Kunden, also sehr wohlhabende Personen, ihre Ausgaben für Premium-Sammelstücke massiv. Es ist ein Trend zum High-End-Hobby geworden.
Das heißt, Hasbro profitiert quasi von einer Art Luxussegment im Hobbybereich. Und das macht sie resistenter gegen die Inflation, weil die reichen Sammler sich weniger Sorgen machen müssen, ob die Butter teurer wird, bevor sie sich eine seltene Karte kaufen. Das ist schon ein cleverer Hebel. Ich habe auch gesehen, dass die Aktie eine Dividendenrendite von etwa 3% bietet.
Genau, das gibt dem Investment eine zusätzliche Sicherheit durch einen regelmäßigen Cashflow, während das eigentliche Wachstumspotenzial in den Trading Card Games liegt. Aber auch hier müssen wir die Warnsignale sehen. Also das größte Risiko ist das sogenannte Klumpenrisiko. Das bedeutet, dass das Wachstum fast nur an einem einzigen Produkt hängt. Wenn Magic the Gathering plötzlich an Attraktivität verliert oder Probleme bekommt, trifft das den gesamten Konzern hart.
Stimmt, man setzt quasi alles auf eine Karte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist da noch die Frage der Digitalisierung. Wir haben ja gerade bei Afrika darüber gesprochen, wie alles mobil wird. Könnten digitale Spiele physische Sammelkarten langfristig verdrängen?
Das ist ein reales Szenario und wird von Analysten als Risiko gewertet. Zudem könnte eine tiefergreifende Rezession auch das mittlere Einkommenssegment so stark treffen, dass die Gesamtzahlen sinken. Aber im Moment scheint der Boom bei den Sammlern die anderen stagnierenden Bereiche wie das klassische Spielzeug überkompensieren zu können. Apropos stagnierende Bereiche und Erholungen, lass uns zum letzten Thema kommen, dem Industriegiganten 3M. Das ist eine ganz andere Geschichte, eher ein klassischer Turnaround-Fall.
Ja, 3M hatte ja wirklich eine harte Zeit hinter sich. Rechtsstreitigkeiten, strukturelle Probleme, das war jahrelang die Schlagzeile. Aber jetzt gibt es Anzeichen für einen Wendepunkt. Die Aktie ist vor kurzem um 10% gesprungen, nachdem das Unternehmen seine Wachstumsprognose angehoben hat. Das klingt fast so, als hätten sie den Worst Case hinter sich gelassen.
Genau, Das ist die These. Man geht davon aus, dass die rechtlichen Verpflichtungen und Risiken mittlerweile in den Aktienkurs eingepreist sind. Also, dass alle schlechten Nachrichten bereits bekannt sind und berücksichtigt wurden. Jetzt konzentriert sich 3M wieder auf seine Kernkompetenz, die Diversifikation industrieller Innovationen. Und hier kommt ein Trend ins Spiel, der gerade in den USA extrem wichtig ist, das sogenannte Reshoring.
Reshoring, das muss ich kurz für unsere Einsteiger übersetzen. Das bedeutet im Grunde die Rückverlagerung der Produktion aus dem Ausland zurück ins eigene Land, also in diesem Fall zurück in die USA. Man will unabhängiger von globalen Lieferketten werden.
Exakt. Und genau da wird 3M unverzichtbar. Sie sind ein Zulieferer für unzählige Industriezweige. Ob Materialien, Technologien oder spezielle chemische Produkte, wenn US-Unternehmen wieder mehr lokal produzieren, brauchen sie die Expertise und die Produkte von 3M. Das macht das Unternehmen zu einem Proxy für die allgemeine Performance der US-Industrie. Ein Proxy ist hier einfach ein Stellvertreter. Wenn es der US-Industrie gut geht, geht es 3M in der Regel auch gut.
Wenn man das so betrachtet, ist das eine klassische Value Opportunity. Also ein Qualitätsunternehmen mit starken Marken, das nach einer langen Durststrecke wieder in ein Wachstumsszenario eintritt und deshalb aktuell günstig bewertet ist. Das klingt nach einem sehr rationalen Investment, aber gibt es da nicht immer noch dieses Restrisiko bei den Klagen?
Oh ja, das bleibt der größte Knackpunkt. Neue Klagen oder unerwartete Gerichtsurteile könnten jederzeit wieder für finanzielle Schocks sorgen. Außerdem ist 3M als diversifizierter Konzern anfällig für Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, zum Beispiel bei Chemikalien oder Metallen. Und man darf nicht vergessen, dass es immer mehr spezialisierte Nischenplayer gibt. Das sind kleinere, agilere Firmen, die in einzelnen Bereichen Marktanteile von so einem Riesen wie 3M untergraben könnten.
Es ist wirklich faszinierend, egal ob wir über Rüstungsfahrzeuge bei GM Fintechs in Afrika, Sammelkarten bei Hasbro oder Industriematerialien bei 3M sprechen. Das gemeinsame Thema ist die Anpassung an eine Welt im Wandel. Mal ehrlich, Laura, wer hätte gedacht, dass wir in einem Gespräch über globale Finanzstrategien gleichzeitig über Pickups und Magic the Gathering reden würden?
Das ist ja das Schöne am Investieren heute, Tim. Man muss den Blick offen halten. Die spannendsten Chancen liegen oft dort, wo ein Unternehmen mutig genug ist, sein altes Image abzulegen oder eine Marktlücke zu finden, die andere übersehen haben. Wie eben das Luxussegment der Sammelkarten oder das Leapfrogging in Afrika. Es geht immer darum, die Dynamik hinter den Zahlen zu verstehen.
Ein perfektes Schlusswort für heute. Ich glaube, wir haben einen wirklich guten Überblick bekommen über diese vier sehr unterschiedlichen, aber spannenden Ansätze. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren und Analysieren, Laura. Das hat mir definitiv geholfen, die Zusammenhänge besser zu verstehen.
Sehr gerne, Tim. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie sich diese Trends in den nächsten Monaten entwickeln werden. Vielleicht sehen wir ja bald, ob der Pivot von GM vollends aufgeht oder ob die digitalen Ökosysteme in Afrika wirklich den Weltmarkt aufmischen.
Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Einblicke gewinnen und versteht jetzt besser, wie strategische Neuausrichtungen in der Wirtschaft funktionieren. Bleibt neugierig, hinterfragt die Trends und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und bis bald.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt, von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.